Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon Football Podcast. In der heutigen Folge gehen wir unsere Top Takeaways durch, von Antonio Browns Rage Quit über Trevon Diggs Saison bis zu den Kracherspielen der Woche. Es war dann doch eine sehr ereignisreiche Woche 17. Wir hatten in unserer Preview-Folge dann ja eigentlich nur zwei Spiele gepreviewt, weil die anderen Spiele irgendwie ziemlich uninteressant klangen. Aber durch einige Incidents in Woche 17 wurde uns dann trotzdem ein sehr unterhaltsames Sunday-Abendprogramm geliefert. Bevor wir aber dazu kommen, wollte ich noch einen kleinen Hinweis an all unsere Zuhörer geben. Wir hatten ja auch in der letzten Folge über John Madden gesprochen. Und für jeden Zuhörer von euch, der den NFL Game Pass besitzt, wollte ich nur kurz darauf hinweisen, dass man dort unter NFL Eigenproduktion eine Dokumentation von John Madden finden kann. All Madden heißt diese Dokumentation, geht so 1,5 Stunden, wobei da noch die ganzen Werbung drin sind, irgendwie der NFL Game Pass da ein bisschen blöd. Die nehmen einfach den Broadcast auf von ihrem eigenen Sender und laden es dann hoch, ohne die Werbung rauszuschneiden. Eigentlich ein bisschen frech, wenn man drüber nachdenkt, dass man dafür 150 Euro zahlt und die sich nicht mal die Mühe machen, dann diese Werbung da rauszuschneiden. Aber eine sehr, sehr interessante Dokumentation. Und das Krasse daran ist auch, dass diese Dokumentation am Heiligabend erschienen ist, also kurz bevor dem Tod von John Madden, also sehr aktuelle Dokumentation auch, in der er nochmal selber Kommentare abgibt. Peyton Manning ist in der Doku zu sehen, Tom Brady, Lawrence Taylor, also alle NFL-Legenden und natürlich John Madden. Ja, das nochmal als kurze Information, bevor wir jetzt in die Woche 17 eintauchen, weil wir letzte Woche ja länger über ihn gesprochen hatten. Vielleicht hat der ein oder andere Fan da auch Lust, sich nochmal ein bisschen mehr über John Madden zu informieren, der ihn vielleicht noch nicht kannte. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute Möglichkeit für euch. Tja, und dann tauchen wir mal ein in die Woche 17. Und ich würde eigentlich fast mit dem besten Moment der Woche 17 anfangen, als Antonio Brown ein Rage Quit gemacht hat und einfach im dritten Quarter des Spiels nach Hause gegangen ist.
Das ist so geil.
Für die wenigen unter euch, die das noch nicht gesehen haben, Antonio Brown hatte eine Diskussion an der Seitenlinie mit Mike Evans, hat sich daraufhin sein Jersey ausgezogen, dann noch sein Untershirt und seine Handschuhe, welche er in die Menge geworfen hat. Dann läuft er quer übers Feld mit Peace-Signs in die Kabine rein. Danach wurde Antonio Brown nur gesichtet, wie er auf einen Uber gewartet hat oder so. Und ja, nach dem Game gab Bruce Arians dann bekannt, dass Antonio Brown nicht länger ein Member der Tampa Bay Buccaneers ist. Heute weiß man, dass es wohl so war, dass Antonio Brown gesagt hat, er ist verletzt. Bruce Arians hat gesagt, nee, du gehst jetzt ins Spiel rein. Die Trainer haben wohl auch gesagt, dass da nichts ist. Und Antonio Brown hat sich aber geweigert, in das Spiel reinzugehen und hat uns dann diesen legendären Moment in der NFL-Geschichte geliefert.
So wie viele weitere Momente von Antonio Brown. Also er war natürlich lange Zeit auch eigentlich so der beste Receiver der Liga, noch bei den Pittsburgh Steelers damals. Und dann ereignete sich 2016 wirklich eine karriereentscheidende Verletzung bei Antonio Brown, als er da einmal von Vontaze Burfict getackelt wurde. Er eine schwere Concussion erlitten hat und irgendwie seitdem war er nicht mehr der gleiche. Es tut einem schon fast ein bisschen leid, weil diese ganzen Rumors mit CTE, also dass er quasi Langzeitschäden hat von dieser Concussion oder von mehreren Concussions auch, die ihn dazu quasi bringen könnten, sich so zu verhalten, wie er es macht. Irgendwie werden die halt immer wieder bestätigt, auch von Antonio Brown leider. Also mit den ganzen Aktionen, die er in den letzten Jahren gebracht hat. Es war schon War schon verrückt. Dann dachte man jetzt bei Tampa ganz kurz mal, dass er sich vielleicht wieder fängt, weil da hat er eigentlich echt ein paar solide Spiele abgeliefert. Den Super Bowl ja gewonnen, wo er dann noch einen Touchdown gefangen hat und so. Diese Saison eigentlich auch ein paar gute Spiele gehabt, so, aber dann kommt halt wieder so ein Moment und ja, das war's dann wohl mit Antonio Brown in der NFL. War ja, auf jeden Fall ein spektakulärer auch. Abschied. Ein legendärer Abschied und allein deswegen, wir haben darüber Späße gemacht, allein wegen all dieser lustigen Momente, die Antonio Brown so den NFL-Fans beschert hat. Oder ja, lustig, aber eher so wahrscheinlich schon im traurigeren Sinne. Allein wegen all dieser Momente ist er schon fast einfach ein legendärer NFL-Spieler so und gehört für sowas in die Hall of Fame vielleicht auch.
Ja, es ist krass, weil wir machen Witze darüber und irgendwie ist es ja auch witzig, aber wie du auch schon gesagt hast, irgendwo ist es auch sehr traurig, vor allem wenn man bedenkt, dass dieser Hit vielleicht wirklich ihn als Person einfach geändert hat. Davor war er einfach nicht diese Person, die er jetzt ist oder wie er sich jetzt gibt. Ich glaube, über alle Incidents von Antonio Brown zu sprechen, da müssten wir eine eigene Folge über ihn machen. Und ich glaube, die sind auch weit bekannt, aber diese Season ging es ja auch schon los mit seinem Fake-Covid-Vaccine, was auch schon wieder zum Kopfschütteln angeregt hat und jetzt diese Szene. Also, wenn es wirklich so sein sollte, dass er durch diesen Hit jetzt Probleme mit seiner Persönlichkeit hat und mit seinem Handeln, hoffe ich, dass er einfach irgendwo Hilfe bekommt und dass da irgendeine Person in seinem Leben ist, die ihm auch helfen möchte. Aber ich glaube, in der NFL werden wir Antonio Brown wirklich nicht nochmal sehen. Ich glaube, mit dieser Aktion hat er sich für immer verabschiedet. Auch wenn er vielleicht nochmal irgendwo spielen wollen würde, ich glaube, er hat jetzt genug Teams auch schon bewiesen, dass er einfach eine zu anstrengende Persönlichkeit ist. Und egal, was du dagegen tun möchtest, um ihn in Schach zu halten, Antonio Brown ist Antonio Brown.
Und ja. Sehr schade, aber was soll man machen? So ist es halt manchmal.
So ist es, aber
das steigt einem vielleicht auch, vielleicht muss es gar nicht irgendwelche physiologischen Gründe dafür geben, warum Antonio Brown sich entwickelt hat. Es kann auch einfach sein, dass ihm da der Erfolg teilweise auch einfach zu Kopf gestiegen ist. Also so oder so, ja, wenn irgendwas mit ihm sein sollte, da natürlich hast du da recht, Tristan, da sollte ihm auf jeden Fall geholfen werden. Aber naja. Mal sehen,
was man schwierig was man noch von wir werden es nie genau wissen oder vielleicht erst,
bis irgendeine Diagnose ist. Dann kommt oder so.
Genau.
Ja. Dann, aber wollen wir weitermachen?
Genau. Mit einem etwas erfreulichen Highlight dieser Woche 17 vielleicht, nämlich die Bengals, meine Cincinnati Bengals,
let's go, gewinnen
mit 34-31 gegen die Chiefs und boah, machen damit genau das, was ich von ihnen vor diesem Spiel gefordert habe. Ich habe gefordert, dass sie mit den Chiefs einen guten Gegner schlagen. Sie haben ja in der Woche davor gegen die Ravens gewonnen, die kein schlechter Gegner sind, aber deutlich geschwächt. Und ein Chiefs-Team, was davor, ich glaube, 6 Spiele auch in Folge gewonnen hat, sehr gut aussah auf beiden Seiten des Balles. Und da haben sie mal gezeigt, was sie können und wie electric sie sein können. Ich glaube vielleicht auch, dass sie nicht unbedingt das bessere Team waren in diesem Spiel, aber sie haben irgendwie, oder die bessere Offense, aber sie haben es irgendwie am Ende einfach schlauer gemacht, hatten vielleicht auch längere Drives, länger den Ball und haben am Ende verdient gewonnen. Ein bisschen fragwürdig fand ich am Ende die Entscheidung von ihrem Head Coach Zach Taylor, dafür zu gehen, als es unentschieden stand und sie mit einem Field Goal in Führung hätten gehen können. Da waren noch so ein bisschen über eine Minute in dem Spiel zu spielen. Und dann ist Zach Taylor dafür gegangen. Und dann durch diese 2 Flaggen, einmal die Penalties, die sich offset haben und dann der Penalty gegen die Chiefs, haben sie dann doch nochmal die Chance bekommen, das Field Goal zu schießen. Am Ende konnten sie dann kneelen und das Field Goal machen. Aber die haben diese Fourth Downs nicht converted, wo sie es versucht haben. Also es hätte auch ohne diese Penalties vielleicht sehr bitter dann enden können für die Bengals. Aber ja, ich glaube, so Diskussionen, das ist immer nachher, kann man es leicht sagen. in dem Moment hat Zac Taylor vielleicht einfach seinem Team vertraut und hat da gehofft. Und ja, im Endeffekt wurde ihm ja auch recht gegeben. Sie haben ja dieses Spiel dann gewonnen. Und wie ist dann vielleicht auch egal. Auf jeden Fall sehr geiles Spiel von den Bengals, vor allem von Ja'Marr Chase und Joe Burrow, die wieder ein Ausnahmespiel hatten. Joe Burrow jetzt in den letzten zwei Spielen 8 Touchdowns, 0 Interceptions, 971 Yards. Bei 85 Pass Attempts hat er 67 angebracht. Also das sind schon fast Videogame-Numbers von dem QB, der sich immer mehr in einen Top-5-QB entwickelt, meiner Meinung nach. Und ich finde, die Bengals werden jetzt zum perfekten Zeitpunkt richtig heiß. Weil wenn du in Woche 17 die Chiefs schlägst, damit die AFC North seit 6 Jahren mal wieder gewinnen kannst und so in die Playoffs gehst, als Home-Team dann ein gegnerisches Team empfangen kannst, boah, das ist... Also die Bengals könnten schon echt gefährlich sein und das sage ich nicht nur, weil ich die sehr sympathisch als Team finde.
Es ist einfach so, wie wir es die ganze Zeit schon predigen, die Bengals sind so ein Team, an einem guten Tag können sie wirklich jeden schlagen. Das haben sie jetzt wirklich gezeigt. Ich weiß noch, in unserer Preview-Folge haben wir auch lange über dieses Spiel geredet und gegrübelt, wer es denn am Ende machen könnte. So. Und ich war mir so unsicher und es war ja jetzt auch mega knapp am Ende und knapper hätte es fast gar nicht sein können, auch ganz am Ende. Eben mit dieser, genau mit dieser Situation, als sie dann dafür gegangen sind. Da hatten sie ja dann irgendwie 6 oder 7 Versuche nochmal, wegen der Flaggen, die dann noch reinkamen und so, bis sie dann endlich da die Punkte gemacht haben und das Spiel entscheiden konnten. Aber ja, du hast es auch schon gesagt, 2 der größten Säulen in diesem Erfolg, in diesem Late-Push der Bengals, die jetzt halt ein Chiefs-Team geschlagen haben, die 8 Spieltage ungeschlagen waren, damit die längste Siegessträhne hatten noch in der NFL. Das sind einfach 2 Ausnahmetalente. Diese Chemistry ist absolut gegeben und an dieser Stelle muss man auch mal anmerken, dass das wahrscheinlich die beste Entscheidung war, die sie im letzten Draft hätten machen können, die Bengals, dass sie Ja'Marr Chase über irgendeinen O-Liner genommen haben. Da haben wir uns selbst nochmal unsere eigene Folge angehört, was wir denn nochmal genau gesagt hatten, wen sie nehmen sollten. Da haben wir auch einen O-Liner gesagt, aber jetzt im Nachhinein ist natürlich Chase die bessere Wahl gewesen. Und ja, Joe Burrow, der hat auch ohne Namen gespielt irgendwie. Ich weiß gar nicht genau, was da jetzt passiert ist. Aber es macht nichts. Er hätte genauso gut auf seinem Rücken einfach Franchise-QB oder sowas in der Art stehen haben können. Weil Joe Burrow, der ja spielt eine Wahnsinnssaison, eine ja die beste Quarterback-Saison für Bengals, die es jemals gab auf jeden Fall. Hat jetzt mehr Passing-Yards in einer Saison als Andy Dalton geworfen. Ist der Franchise-Record damit. Hat die meisten Passing-Touchdowns auch mehr als Andy Dalton geworfen jetzt in einer Saison. Und was auch ja krass ist irgendwie darüber, also ich meine, es ist jetzt nicht so, als wäre das so ein Marker für irgendwas, aber Joe Burrow hat jetzt in 4 Spielen in seinen ersten beiden Saisons mehr als 400 Yards geworfen. Und es ist bisher noch keinem einzigen QB in der Geschichte passiert, dass er in den ersten 2 Saisons mehr als 400 Yards wirft. Der nächste mit 3 Spielen in den ersten beiden Saisons war Hall of Famer Dan Marino. Sonst ist es noch keinem bisher gelungen. Und Joe Burrow, der ja, ist einfach on fire, genau zum richtigen Zeitpunkt mit dieser Offense. Ich bin auf jeden Fall groß gespannt auf die Playoffs der Bengals, was da dann noch auf uns zukommen wird. Die machen einfach wirklich richtig Bock zu gucken. Dieses Spiel hat einfach so Bock gemacht zu gucken, wie Joe Burrow und Ja'Marr Chase da einfach diese Secondary komplett auseinandergenommen haben. Und ja, ich bin ganz gierig. Ich bin wirklich gierig nach mehr Bengals-Football.
Jetzt haben wir über die Bengals gesprochen und vor allem über ihre Offense, die, wie du richtig sagtest, sehr viel Spaß machen anzugucken. Und ja, ich möchte dann kurz über ein Team sprechen, was mir auch sehr am Herzen liegt, aber was nicht so viel Spaß macht anzugucken, zu meinem Bedauern, zu unserem Bedauern, Calvin. Die Giants und vor allem die Giants Offense hatte einen Negativrekord am Wochenende aufgestellt. Mit minus 10 Passing Yards haben sie die wenigsten Passing Yards in NFL-Geschichte erzielt in einem Spiel. Und ja, natürlich spielt Daniel Jones nicht. Natürlich müssen sie da irgendwie mit Mike Glennon auskommen. Aber das ist auf jeden Fall schon ein krasses Armutszeugnis. Haben versucht, 40 Mal den Ball zu laufen. Nur 11 Pass-Attempts überhaupt gemacht. Bei diesen 11 Pass-Attempts 4 Turnover passiert, direkt beim ersten Spiel des Spielzug des Spiels haben sie einen Turnover gemacht und da haben die Bears direkt einen Touchdown daraus gemacht. Also ein sehr, sehr bitteres Spiel für die Giants. Die Giants Defense sah nicht mal so schlecht aus, hat über das ganze Spiel nur 4,3 Yards per Play aufgegeben. Also wirklich nicht schlecht, aber wenn deine Offense einfach in diesem Spiel gar nichts macht, oder nur 3 Punkte, dann wird es auch irgendwann schwer für eine Defense. Und ja, ich als Giants-Fan bin jetzt auch langsam an dem Punkt angekommen, wo ich sage, dass sie einen kompletten Neustart brauchen. Ich war vor der Season noch ein großer Fan eigentlich von Joe Judge. Aber nach dieser Season zweifle ich auch an seinem Können als Head Coach irgendwo. Man sieht andere Teams, wie zum Beispiel die Lions, die noch ein schlechteres Rekord als die Giants haben, aber sich in keinem Spiel geschlagen geben und immer mitkämpfen, versuchen noch Punkte zu machen. Diese Woche kassieren sie 51 gegen die Seahawks, aber schaffen es trotzdem 29 zu machen und ja, wenigstens irgendwie im Spiel zu bleiben. Und sie spielen auch mit Tim Boyle, Amon-Ra St. Brown, der Rookie ist bei ihnen ja fast ein Superstar. Und die Giants auf der anderen Seite zahlen 70 Millionen für einen Receiver, der nicht mal einen Touchdown diese Season gefangen hat. Das ist wirklich ein Armutszeugnis. Ich hoffe, dass der Owner der Giants den richtigen Move macht, den GM auf jeden Fall entlässt mit Gettleman. Ich denke, das ist auch ein sealed Deal. Und ich würde dann dem neuen GM die Entscheidung überlassen. Okay, behalte ich Joe Judge oder fange ich dann ganz von neu an? Wobei, wenn du es dann dem GM überlässt, dann ist halt auch nochmal so eine Wartezeit. Da könnten gute Headcoaching-Kandidaten schon weg sein. Vielleicht sollte man dann vornherein sagen, so, okay, wir feuern einfach beide schnell und versuchen da schnell gute Kandidaten für zu finden. Aber ja, sehr, sehr bittere Woche als Giants-Fan gewesen. Auch wenn sie jetzt in Anführungszeichen nur 4-12 sind, sind sie für mich das schlechteste Team der NFL momentan.
Die sind schon echt schlecht. Ich weiß nicht, ob sie die schlechteste sind. Vielleicht kann man sie da auf eine Ebene stellen mit Jacksonville, die auch wirklich sehr, sehr schlecht sind. Gut, dieser Negativrekord natürlich, der fasst einfach diese ganze Saison nochmal zusammen. Also in der Offense ging einfach wirklich gar nichts diese Saison. Wirklich ganz, ganz schlimm mit anzusehen. Und die Defense, die kann das halt nicht mithalten so lange. Die kann nicht alles alleine machen. So, die war schon eigentlich die letzten 2-3 Saisons nicht so schlecht mehr. Da hat sich schon einiges getan, aber halt ohne diese Offense, du hast eigentlich so Playmaker, du denkst dir manchmal so, oh, das könnte was werden mit denen, aber dann passiert einfach nichts und es ging wirklich jetzt krass bergab. Ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht kann man so schon fast ein bisschen Hoffnung haben, dass es jetzt nur zum Tanken war am Ende, wer weiß. Aber gerade am Ende der Saison war es wirklich grausam mit anzusehen und ich hatte wirklich auch gar keinen Bock mehr drauf, ehrlich gesagt. Jetzt gegen die Bears, die eins der schlechteren Teams sind der Liga, so zu verlieren, ist schon echt eine ganz, ganz bittere Nummer. Und ja, mal gucken, wie das mit dem mit der nächsten Saison wird, mit Headcoach und GM und so weiter. Weil ich meine, so schlecht wie die Saison jetzt lief, wo eigentlich schon lange klar ist, dass nichts geht, kann ich mir auch vorstellen, dass halt auch schon so Gespräche geführt wurden mit allen möglichen Headcoach-Kandidaten vielleicht nächste Saison, auch wenn da jetzt noch nicht der ein oder andere oder wenn dann eigentlich noch niemand so wirklich was erfahren hat, glaube ich, wer jetzt nächste Saison als Headcoach sein könnte, aber das kann sich ja auch immer schnell entwickeln, schnell verändern und ich glaube, da kriegt man auch nicht alles mit in der NFL, ehrlich gesagt, also kann schon auch gut sein, dass da schon hinter verschlossenen Türen irgendwie was besprochen wurde und auch wenn jetzt gesagt wurde, Daniel Jones und Joe Judge sollen bleiben, wenn ein neuer GM kommt, ich glaube, der hat da keinen Bock drauf, der wird da, ist meistens so zumindest, der wird da sein eigenes Ding machen irgendwie. Wird halt auch schwierig dann trotzdem im Draft, weil die QB-Class diesen Draft ist auch nicht so gut, finde ich. Da gibt es nicht so krasse Talente wie jetzt letzte QB-Draft-Class oder auch die Jahre davor. bisher. Deswegen weiß ich weiß noch nicht so recht, wie es mit den Giants weitergehen soll. Wird noch, glaube ich, ein langer und steiniger Weg, aber so lange, wie sie jetzt schon einfach grausam sind, grausam Football spielen, hoffe ich einfach, dass es eher früher als später wieder bergauf geht.
Ja, also zu deinen Punkten jetzt, QB-Class ist auch immer so eine Sache. Eine schlechte QB-Class war zum Beispiel die QB-Class mit Mitchell Trubisky, Patrick Mahomes und Deshaun Watson.
Klar,
hast weiß du halt man nie. Zwei Superstar-QBs und die QB-Class jetzt vom letzten Jahr soll einer der besten überhaupt gewesen sein. Und ich finde, der beste Rookie-QB in den letzten paar Wochen war David Smith. Also das auch.
Ich also weiß, das kann man halt nicht so genau so sagen. Sache. Aber ja. Ich sehe da jetzt nicht so das krasse Prospect, dass wir da den an 4th overall unbedingt haben müssen. So. Dass der auf jeden Fall besser sein wird als Daniel Jones. Das ist halt immer eine Frage, weil das so ein Lotto-Spiel auch ist natürlich beim Draft, weil am Ende ist er es doch und wenn er den gefällt, dann ist es auch was anderes. Aber ich sehe da bisher jetzt noch nicht unbedingt so das Investment. Das meine ich einfach damit. Weil wir ja relativ hoch draften so.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht
da
ist ja
bessere
dann
Talente an der
jemand dabei, in den sich der neue GM verliebt und vielleicht hat er dann auch diesmal recht mit dieser Entscheidung. Aber es ist auf jeden Fall schwierig mit den Giants. Und eine Frage habe ich noch an dich jetzt zu diesem Thema. Wen hättest du denn lieber als dein Head Coach? Matt Nagy oder Joe Judge?
Boah, das ist Pest oder Cholera, ganz ehrlich. Also
ich tendiere aber zu sagen Matt Nagy und das sagt mir eigentlich schon alles, was ich über Joe Judge wissen muss. Also, oder allein, dass du überlegst, sagt auch schon alles.
Das stimmt, ja. Also ganz ehrlich, zumindest hat man bei Nagy so das Gefühl, dass er manche Sachen okay macht und bei Joe Judge, ich weiß nicht, obwohl die Defense ist halt besser der Giants, ehrlich gesagt, als von Bears. Dafür ist die Offense von denen besser. Ich weiß nicht, schwierig zu sagen. Beides keine guten Sachen. Vielleicht würde ich sogar eher zu Matt Nagy auch tendieren, aber
ja, Matt Nagy, ein nicht. Head Coach, bei dem auf dem Highschool-Game seines Sohnes das ganze Stadion gecheert hat, Fire Nagy, also.
Ja. Das ist natürlich, muss auch nicht sein. Ne?
Ja, die Giants, ich gucke gerade ganz kurz, ich glaube, die spielen nächste Woche auch zu Hause. Ja, die spielen zu Hause gegen Washington. Ich glaube, es wird auch kein schönes Spiel für Joe Judge, vor allem als Head Coach. Ich glaube, der wird da auch nochmal ein sehr kaltes Empfang der Giants-Fans bekommen. Ich sehe gerade hier auf ESPN Tickets as low as $16, also wer da vielleicht nochmal billig ein NFL-Spiel gucken gehen möchte.
Da kriegt man fast Geld dafür, dass man da hingehen muss.
Ja, bei Giants gegen Washington sollte man das eigentlich auch, weil es schon echt ein sehr, sehr schlechtes Spiel für Woche 18. Okay, jetzt haben wir viel von meinen Takeaways gesprochen. Calvin, du hattest auch noch ein Takeaway, den du unbedingt ansprechen wolltest.
Und zwar, ich habe in den letzten Wochen oft über die Miami Dolphins geredet, die ja in den letzten Wochen auch echt gut gespielt haben, müsste man meinen zumindest. Also immerhin haben sie 7 Spiele in Folge gewonnen. Wir haben ja gesagt, das erste Team in der NFL-Geschichte, die 1-7 standen, dann noch zu 8-7 hochkamen wieder quasi. Also 7 Spiele in Folge verloren und dann 7 Spiele in Folge gewonnen. Das gab es auch noch nie. Und die waren da so auf dem aufsteigenden Ast irgendwie, haben sich so richtig rangesneakt an die Playoffs auch, wo ich dann auch gesagt habe, boah, ich könnte mir schon vorstellen, wenn die Dolphins da doch das eine Mal gegen die Saints gewinnen und dann vielleicht gegen die Titans, könnte auch könnten da auch vielleicht ein bisschen Paroli bieten, dass sie dann doch nochmal in der letzten Woche gegen die Patriots quasi zu so einem Matchspiel kommen, also zu so einem Entscheidungsspiel kommen. Aber ja, sie haben jetzt gegen die Titans verloren und auch nicht irgendwie, also es war kein knappes Spiel, die haben da wirklich auf die Mütze bekommen. Mit 34-3 sind sie da aus Tennessee wieder nach Miami gereist. Es war echt nicht schön mit anzusehen, die Offense hatte auch herzlich wenig gemacht. Hatte da mächtig Probleme gegen eigentlich eine Defense, die ja auch eher zu den schlechteren zählt in der Liga, zumindest unter diesen Top-Teams. Und ja, dann war es am Ende doch so, wie wir es erwartet hatten oder wie wir es auch befürchtet hatten. Miami hat nämlich jetzt zum ersten Mal wieder seit den gegen die Ravens haben sie ja gewonnen vor 6 Wochen oder 7 Wochen. Das war so der erste Statement-Win in dieser Reihe quasi von Spielen, die sie dann alle für sich entscheiden konnten. Aber jetzt zum ersten Mal wieder seitdem gegen ein Winning-Record-Team. Und da haben sie ordentlich kassiert. Der Rest war halt alles nur gegen Teams, die einen Losing-Record haben. Also gegen die Texans, gegen die Jets zweimal, Giants, Panthers. Also was soll man sagen? Die sind zu gut quasi für die Teams, die weit oben sind im Draft, die irgendwie Top 10 draften oder sowas, für die sind sie auf jeden Fall zu gut. Aber gegen Teams, die dann auch in den Playoffs schon gesetzt sind, wie jetzt die Titans zum Beispiel, die Ravens waren ja zu dem Zeitpunkt auch noch, glaube ich, AFC North Leader, da haben sie zumindest gewonnen, aber jetzt gegen die Titans haben sie richtig kassiert und gibt's halt immer wieder auch so Teams, die dann beeindrucken. Ich meine, man kann auch sagen, die haben die Spiele halt gewonnen und das erwartet man von so einem Team und auch wenn es jetzt nicht spektakulär war oder sowas, aber man muss auch erstmal gegen die Giants oder Jets gewinnen. Ah, gegen die Giants vielleicht nicht, gegen die, das ist ein automatischer Win, den kriegt man einfach geschenkt quasi fast, aber wenn wir so gerade über die Giants geredet haben. Aber ja, es hat sich jetzt am Ende doch die Spreu vom Weizen getrennt und die Miami Dolphins sind jetzt eliminated aus den Playoffs, haben keinen Anspruch mehr, keine Chance mehr, noch in die Playoffs irgendwie zu rutschen jetzt durch diese fette Niederlage und haben damit quasi ihr wahres Gesicht jetzt am Ende doch gezeigt nach dieser langen Winning-Streak.
Irgendwo schon bitter für die Dolphins, 7 Spiele in Folge gewonnen und dann das eine Spiel, was du verlierst, kostet dich dann die Playoffs. Aber wenn du halt zu Beginn 1-7 startest, dann lässt du dir halt nicht viel Raum für irgendwelche Fehler und ja, gegen dieses Titan-Team haben sie dann gepatzt. Auf der anderen Seite, für die Titans sieht es nach diesem Win sehr, sehr gut aus. Mit dem Loss von den Chiefs gegen die Bengals und ihrem Win sind sie wieder der Number One Seed in der AFC und müssen jetzt nur noch gegen die Houston Texans gewinnen, um diesen Number One Seed auch zu sichern und hätten damit sozusagen schon ein Playoff-Spiel gewonnen, weil sie dann eine Bye-Week bekommen und diese Bye-Week ermöglicht ihnen dann auch vielleicht in ihrem ersten Playoff-Spiel wieder mit Derrick Henry aufzulaufen. AJ Brown hätte noch mal eine Woche mehr, um fit zu werden. Julio Jones könnte dann wieder mit sein. Und dann
plus Homefield Advantage, nicht vergessen.
Plus,
ne?
Ja, plus Homefield Advantage throughout the Playoffs. Könnte schon ein sehr gefährliches Team sein, dann dieses Tennessee Titans Team. Und ich würde sagen, vielleicht gehen wir auch einfach mal ganz kurz das Playoff-Picture bis jetzt durch. Die meisten Sachen sind eigentlich schon fix auch. Alle Divisions sind clinched, außer die AFC East und die NFC West.
NFC West, ja, genau.
Genau, das sind NFC die beiden West. Divisions, die noch nicht safe sind. Also die Bills könnten mit einem Loss und einem Sieg der Patriots noch die AFC East abgeben. Und auf der anderen Seite, wenn die Rams gewinnen sollten, verlieren sollten und die Cardinals gewinnen sollten, dann könnten die Cardinals auch noch die West sichern, aber beide Teams könnten mit einem einfachen Win in Woche 18 ihre respective Divisions gewinnen. Dann gewin. Kommen wir zum Gewinn, ja, dieses Denglisch.
Denglisch immer, kommen durcheinander, aber
ist okay. Das ist manchmal ganz schwierig. Okay, AFC Playoff Picture, wie gesagt, Titans sind der One Seed. Dann Wildcard Weekend würden wir 2 Division Matchups sehen. Nämlich die Chiefs mit dem 2-Seed gegen den 7-Seed Los Angeles Chargers, die Colts gegen die Bengals und dann noch mal ein Division-Matchup, die Patriots gegen die Buffalo Bills. In der Hand in der AFC sind noch die Raiders, die gegen die Chargers spielen, Woche 18. Also da geht es dann um die Division. Der Gewinner aus diesem Spiel, um die Division, sage ich. Dann geht es auf jeden Fall über
den Playoff-Spot.
Um den Playoff-Spot. Und dann, ich glaube, die Ravens könnten dann vielleicht noch vor die Colts springen. Ich glaube, die Colts sind nicht clinched nach ihrer Niederlage.
Die Colts sind noch nicht. Tatsächlich ist da, was da die Verteilung angeht, noch relativ offen, relativ knapp. Also die Ravens könnten jetzt noch mit einem Sieg, glaube ich, aber sie haben es auch nicht in der eigenen Hand, mit einem Sieg und Niederlagen der anderen irgendwie es noch reinschaffen, aber es ist noch, es ist auf jeden Fall schwer. Die Pittsburgh Steelers sind ja tatsächlich auch noch im Rennen.
Aber ja, aber die müssen dazu auch erstmal ihr Matchup heute Abend noch gegen die Browns gewinnen, wobei ihr hört diese Folge, ihr wisst dann schon, wer dieses Spiel gewonnen hat. Aber es ist auf jeden Fall noch ein Faktor. Wir nehmen das Ganze am Montagabend auf, aber das Spiel beginnt ja erst um 2 Uhr morgens und ein wichtiger Faktor in diesem Spiel ist auch Nick Chubb. Ich spiele nämlich im Fantasy Super Bowl gegen Matze, den ihr auch schon vor ein paar Wochen bei uns in der Folge gehört habt. Und ja, er führt momentan noch mit genau 20 Punkten. Also Nick Chubb müsste schon ein sehr gutes Spiel haben, damit ich dieses Matchup gewinne. Ist natürlich im Rahmen des Möglichen so, aber ist auf jeden Fall nicht einfach. Dalvin Cook hat mir da so ein bisschen den Arsch gerettet, indem er nur 4 Punkte im Sunday Night Matchup gemacht hat. Da habe ich mich sehr gefreut heute Morgen. Also ich habe noch eine Chance, sehr kleine. Ihr wisst dann auch schon, wenn ihr diese Folge hört, ob ich gewonnen habe oder nicht. Der eine oder andere spielt vielleicht auch noch gegen Nick Chubb. Ich glaube, Calvin, du spielst auch noch gegen Nick Chubb heute Abend.
Genau, auch im Championship.
Du musst da bangen. Also der eine wird hoffen, dass Nick Chubb ein gutes Spiel hat. Der andere wird hoffen, dass er ein schlechtes Spiel hat. Wir werden es sehen. Aber die Steelers können auf jeden Fall mit 2 Wins auch noch mit Hilfe der anderen in die Playoffs kommen. Dann in der NFC, die Green Bay Packers haben den One Seed clinched mit ihrem Win in Sunday Night und werden auf jeden Fall Home Field Advantage throughout the Playoffs haben. Und ich glaube, dass es da fast noch ein krasserer Advantage ist als bei den Titans zum Beispiel, weil wenn du nach Lambeau Field gehen musst zu Aaron Rodgers, ich glaube, es wird sehr schwer für
im Winter,
für jedes NFC-Team gegen die Packers zu gewinnen. Also ich glaube, ich kann es mir eher vorstellen, dass die Packers in den Super Bowl kommen, als zum Beispiel die Titans an der Stelle. Die Packers haben, glaube ich, von allen Teams gerade einfach die höchste Percentage, da das zu schaffen. Die haben sich da eine sehr gute Ausgangsposition gesichert, mit auch einer sehr guten Season, muss man zugeben. Aaron Rodgers, der ein sehr, sehr gutes Finish hat zu dieser Season. Die Defense jetzt auch gegen Vikings sah wieder sehr gut aus, also ein sehr verdienter One-Seed, finde ich, in der NFC. In der AFC kann man sich da ein bisschen drum streiten. Dann Wildcard Weekend. Die Eagles gegen die Rams. Rams auch ein starker 2-Seed mit 12-4. Und wenn sie dann noch gewinnen, 13-4. Also 13 Wins, auf jeden Fall ein starkes Team. Gegen die Eagles, die meiner Meinung nach es eigentlich nicht verdienen, in den Playoffs zu sein. Und ich glaube, das könnte ein sehr einfaches Matchup sein, eigentlich für die Rams dann in der Woche. Fast eine Bye-Week. Aber wenn ich das jetzt so sage, ist auf jeden Fall auch ein bisschen Auge.
So ein Auge gemacht gerade. Die werden so ein Super Bowl kommen jetzt wegen dir.
Ja.
Das wäre schon
dann sei es so. Und die 49ers spielen Stand heute gegen die Tampa Bay Buccaneers. Und die Cardinals hätten ein Matchup von diesem Wochenende, ein Rematch mit den Dallas Cowboys, weil die Cowboys nicht gut aussahen gegen die Cardinals. Vor allem ein Spieler, auf den ich jetzt noch mal ganz kurz näher eingehen möchte, Trevon Diggs, der von allen sozialen Networks immer als Defensive Player of the Year oder sonst was gehypt wird, der sah, finde ich, auch katastrophal aus und man hat genau seine Schwächen gesehen, weil Trevon Diggs ein sehr, sehr aggressiver Corner ist, was an manchen Stellen gut ist. Er hat ja auch viele Interceptions gemacht diese Season und seinem Team auch zu Wins verholfen. Aber bei einem Play hat er versucht, da für die Interception zu gehen und AJ Green, der bei Weitem seinen Zenit da überstritten hat bei den Cardinals, hat ihn mit einem einfachen Move geburnt und einen tiefen Pass gefangen über ihn. Und Trevon Diggs hat jetzt über 1000 Yards in Single Coverage erlaubt diese Season. Das ist das meiste aus der NFL. Ja, also er ist bei Weitem kein schlechter Cornerback, das möchte ich auch gar nicht sagen. Seine Spielweise ist halt so, wie sie ist und vielleicht ist es von den Trainern auch so gewollt. Aber ich finde, man muss da halt einfach ein bisschen aufpassen mit so Takeaways, ja, bester Corner und so. Und man sollte vielleicht auch nicht immer nur auf diese Interception-Stats und so gucken, die sind manchmal weniger aussagekräftig, als man denkt. Ein Cornerback zum Beispiel wie Jalen Ramsey, der eigentlich bei allen so der Consensus beste Corner der NFL ist seit Jahren. Der hat halt nicht viele Interceptions jedes Jahr, aber weil sich auch einfach kein Quarterback traut, in diese Richtung zu werfen, weil man einfach weiß, dass der Lockdown ist. Und ja, also einfach, ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass man da vielleicht ein bisschen Vorsicht walten lassen sollte mit so Spieler übertrieben hypen, nur wegen ein bisschen Stats. Gibst du mir da recht, Kelvin?
Ich gebe dir dazu 100% recht, ja. Ich wollte auch genau das Gleiche sagen, dass man immer bedenken muss, diese Picks, das ist ja nicht so, als würde der halb über den Platz fliegen und sich die von einem anderen Matchup holen oder sowas. Das sind schon halt auch Targets, die auf seine Ziele quasi gehen, auf die Receiver, die er covert. Und da spielt er natürlich einen guten Ball so. Also da braucht man schon auch Talent. Und wie du gesagt hast, er ist jetzt kein schlechter Cornerback, aber trotzdem ist er da auch vielleicht zu aggressiv teilweise und lässt dann halt auch die großen Dinger eher zu, weil er dann Ball spielt oder sowas. Und, ja, also an der Stelle kann man einfach vielleicht nochmal erwähnen, genau, Jalen Ramsey, der kriegt halt kaum was ab, weil niemand auf ihn wirft. Oder auch zum Beispiel unser Pro Bowl Snap diese Saison schlechthin, AJ Terrell, der komplett übersehen wird quasi, der auch eine richtig gute Saison spielt und da eigentlich so sich zu einem echt richtig guten Cornerback entwickelt hat bei den Atlanta Falcons und das Ruder da auch ein Stück weit in die Hand genommen hat für dieses Backfield, das jetzt immer noch nicht top ist, aber auf jeden Fall kann man jetzt mit so einem Cornerback als Keystone da so irgendwie drumherum arbeiten und der wurde leider halt nicht in den Pro Bowl gewählt, weil er nicht so spektakuläre Plays gemacht hat, aber was soll man machen? Wir werden auf jeden Fall noch ganz gespannt auf die All-Pro-Votes schauen, wer da wo so auftaucht und da das ist eigentlich so das Wichtigere am Ende der Saison als ein Pro Bowl.
Ja, und um die NFC jetzt nochmal zu vervollständigen, die Saints sind eigentlich das einzige Team, was jetzt noch in der Hand ist. Die Eagles als 7-Seed haben aber schon geclincht in den Playoffs.
Die sind schon geclincht, ja.
Also dann muss es bei San Francisco an einem Tiebreaker liegen, warum die Saints die 49ers noch überspringen können.
Es müsste quasi so sein, die Eagles haben den Tiebreaker über den Saints. Und wenn die Saints quasi gewinnen würden, wären sie hinter den Eagles. Und wenn sie Saints verlieren, sind sie auch so geclincht, weißt du?
Ah, okay. Gut, dann.
Also,
ja.
Also entweder rutschen jetzt noch die Saints rein oder nicht. Und dann bleibt es halt quasi so. Ich glaube, dann würden die Eagles auf 6 rutschen, wenn die Saints das noch rein, wenn ich es noch reinschaffen würde. Dann müssen halt die Niners, glaube ich, verlieren, auf jeden Fall, und die Saints gewinnen.
Dann, ja, gut. Also, ich würde persönlich lieber die Niners als die Saints mit Taysom Hill in den Playoffs sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in der NFC eigentlich zum großen Teil so bleibt, auch mit dem Seeding kann ich mir da nicht vorstellen, dass sich großartig was ändert. In der AFC ist halt noch spannend, wie es dann bei den Chargers gegen Ravens ausgeht, aber ich denke, wir werden dann später in der Woche auch noch in einer Preview-Folge ein bisschen näher darauf eingehen. Und ja, dann ab nächster Woche geht es dann auch schon los mit den Playoffs. Wir werden dann auch nochmal eine Playoff-Prediction-Folge hochladen. Wir freuen uns auf jeden Fall auch schon sehr auf die Playoffs. Woche 18 ist jetzt auf jeden Fall nicht so spannend wie erwartet eigentlich. Ich hätte mir da schon erhofft, dass das alles ein bisschen spannender bleibt. Da sind wenige Spiele, wo es dann noch um was geht. Aber naja, ist halt so, wie es ist.
Tja, aber ich meine, wir haben jetzt von Woche 17 auch nicht so gedacht, dass es so spannend wird oder dass es da so gute Spiele sind und war jetzt am Ende doch ein paar Kracherspiele, vor allem Early Game Window. Das Late Game Window war ein bisschen langweiliger, aber das Early Game Window hat natürlich wieder ganz viel geliefert. Und vielleicht gibt es ja auch so den ein oder anderen legendären Moment wieder, wie sowas wie von Antonio Brown.
Ich wollte gerade sagen, Antonio Brown ist halt jetzt weg, ne? Darauf können wir uns nächste Woche nicht verlassen.
Jetzt muss jemand anderes in seine Fußstapfen treten.
Ja. Es gibt auf jeden Fall noch den ein oder anderen NFL-Spieler, dem ich sowas zutrauen würde. Also man weiß ja nie. dann wäre es das jetzt auch mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat uns wie immer großen Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal beim Bandwagon Football Podcast. In der Zwischenzeit folgt uns gerne auf unseren Socials @BandwagonFootballPodcast auf Instagram und TikTok, auf Twitter @BandwagonNFLPod.
Und ja. Dann bis nächste Woche. Bis zur nächsten Folge.
Peace.